Ich bin André, das ist Anne und wir werden heute sozusagen zu der Frage, wer terrorisiert hier eigentlich wen, versuchen so ein bisschen an unserem oder meinem konkreten Beispiel so die Innenansichten eines 129a-Verfahrens zu beschreiben. 129a, das wissen wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier im Raum sind, das ist dieser Paragraph, mit dem die Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verfolgt wird, also ein Sondergesetz, was aber in Deutschland schon eine sehr, sehr lange Tradition hat. Und für mich war es so, dass, und also in dem Fall auch für uns alle als Familie, in der Nacht oder im Morgen des 31. Juli mit so einem starken Hämmern an der Tür, Polizei aufmachen, bis dahin völlig abstrakte Überwachungsfantasien, die ich natürlich hatte, in mein Leben geraten sind, weil an diesem Morgen ein etwa 15-köpfiges Polizeikommando unsere Wohnung überfallen hat, mich festgenommen hat, eine größere Hausdurchsuchung gemacht hat und mir im Zuge dieses Morgens mitgeteilt hat, dass ich verdächtigt werde, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und dann mit dem Hubschrauber am nächsten Tag nach Karlsruhe geflogen wurde, wo der Ermittlungsrichter mich dann auch sozusagen in Untersuchungshaft gesteckt hat oder eine Untersuchungshaft verhängt hat. Wir werden heute sozusagen zunächst so ein bisschen den Verlauf von diesen Ermittlungen oder des Verfahrens darstellen. Ich werde dann versuchen, so ein bisschen was zu den Ermittlungskonstrukten oder zu der Logik der Ermittlungen zu sagen. Also wir haben inzwischen relativ ein Teil, also nicht relativ viel, sondern wir haben einen Teil der Akten, die da gegen uns angelegt wurden, inzwischen einsehen können und können da so ein bisschen versuchen rauszuarbeiten, also wie solche Verfolgungslogiken funktionieren. Anne wird dann im zweiten Teil versuchen zu schildern, wie die Solidaritäts- und Unterstützungsarbeit sich nach der Verhaftung und nach dem Bekanntwerden dieses Falls entwickelt hat und was da an Aktivitäten auch gelaufen ist, um dann am Ende so ein paar allgemeinere Überlegungen, die gar nicht so spezifisch auf unser Verfahren bezogen sind, vorzustellen, mit welchen Strategien man eigentlich gegen so eine Form der Repression oder der Angst, die damit ausgelöst werden soll, umgehen kann. Der Vorwurf, den mir die Beamten bei der Festnahme am Morgen gemacht waren, war, sie werden verdächtigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung mit dem Namen MG zu sein. Und wir haben inzwischen festgestellt, dass das ein Vorwurf ist, der offensichtlich nicht nur mir gestellt wird, sondern der ein bisschen inflationär in den letzten Jahren Verwendung gefunden hat. Und ich habe hier mal versucht, so ein bisschen grafisch aufzulösen, welche verschiedenen Verfahren es sozusagen gegen diese militante Gruppe, die MG, gegeben hat, weil wenn man das versucht, Leuten zu erklären, die das erste Mal davon hören, dann kommt man immer ganz schnell durcheinander und wir haben dann bei den Veranstaltungen eben versucht, das so ein bisschen optisch aufzubereiten. Und das allererste MG-Verfahren, das seht ihr da, das sind die drei Balken, das wurde gegen drei Männer aus Berlin eingeleitet, schon 2001. Das waren drei Aktivistinnen der Gruppe Libertad. Das ist eine Gruppe, die sich mit politischer Repression beschäftigt und zum Beispiel am 18. März, diesen Tag des politischen Gefangenen, sozusagen aktiv immer mitgestaltet und vorbereitet. Und denen wurde 2001 die Gründung der militanten Gruppe vorgeworfen. Offensichtlich, wie da inzwischen aus den Akten hervorgegangen ist, auf Hinweis des Verfassungsschutzes. Wer sich so ein bisschen mit dem Grundgesetz auskennt, der weiß, dass es im Grundgesetz eigentlich ausgeschlossen ist, dass die Polizei und der Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Also es gibt dieses Trennungsgebot zwischen Polizei und geheimdienstlichen Ermittlungen. In dem Fall der allerersten MG-Ermittlung ist das gleich von Anfang an gebrochen gewesen, weil nämlich der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz gesagt hat, wir wissen, wer die militante Gruppe ist, zum BKA ermittelt mal, dann werdet ihr das auch herausfinden. Und dann haben die angefangen, diese drei Männer, die da als drei Striche gekennzeichnet sind, zu überwachen. Einer von denen Das sind ja immer verdeckte Ermittlungen, also das heißt, davon kriegt man erstmal gar nichts mit. Einer von denen hat dann im Jahre 2002 mitbekommen, dass Ermittlungen gegen ihn laufen, weil er nämlich von seinem Handyanbieter eine Rechnung zugestellt bekommen hat, die wesentlich teurer war als die der sonstigen Monate, weil ihm aus Versehen der Provider seines Mobiltelefons die Überwachungskosten mit in die Abrechnung geschrieben hat und die Rufumleitung nach Meckenheim dann da aufgelistet waren und das musste er dann nicht bezahlen. Das hat sich also dann sozusagen finanziell relativ schnell erledigt, aber seitdem war zumindest klar, es gibt da eine Form der Ermittlung und die hat sich dann auch im Jahr 2003 insofern bestätigt, dass es im Fokus, also in diesem Nachrichtenmagazin, die ja versprechen, immer Fakten, Fakten, Fakten zu präsentieren, einen Artikel unter der Überschrift MG gefasst gegeben hat. Und da waren von den drei Männern die Vornamen und die sozusagen Akronyme der Nachnamen gekennzeichnet mit Berufsbezeichnung. Und in dem Artikel stand also drin, dass die ja, Hintermänner der MG sind, die jetzt endlich bekannt geworden sind. Die drei haben sich dann, nachdem sie das gelesen haben, sehr gewundert, dass bei ihnen nichts passiert ist. Also sie sind trotz dieser Enthüllung von Fakten im Fokus sozusagen nicht verhaftet worden. Es gab keine Hausdurchsuchung, aber sie konnten sich dann zumindest denken, dass diese Überwachungsmaßnahmen, die ihnen ja schon bekannt waren, damit zusammenhängen. Wir sehen dann, dass es im Jahre 2003 eine Erweiterung von den Verfahren gab. Da wurden jeweils extra Aktenzeichen angelegt. Das sind Freunde und in einem Fall auch ein Verwandter von diesen ersten MG-Beschuldigten. Das eine ist ein langjähriger politischer Freund von einem der Ursprungsbeschuldigten dort und das andere ist der Sohn von einem, der über ein unglückliches Telefonat sozusagen ins Visier der Ermittlungen gerät. Da werden wir später sozusagen nochmal drauf zurückkommen und dann wurden also auch diese beiden Personen sozusagen in die Überwachung aufgenommen. Und wir sehen dann diesen sozusagen etwas breiteren, aber kürzeren Balken, der dann erst 2006 anfängt. Und das sind die aktuellen MG-Verfahren, zu denen ich sozusagen jetzt hauptsächlich oder zu denen wir hauptsächlich sprechen werden, weil die sozusagen mich auch direkt betreffen und sozusagen auch durch die Presse jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen Bekanntheit bekommen haben. Und wir sehen da oder ihr seht da an dem Balkendiagramm, dass es in 2006, im September, eine Einleitung gegen vier Personen gegeben hat. Einer von den Strichen bin ich und die anderen drei sind drei Freunde und Kollegen von mir. Das BKA also behauptet, dass sie über eine Internetrecherche herausgefunden haben, dass wir also arbeiten als Wissenschaftler an Universitäten oder als Publizisten in verschiedenen Medienprojekten, dass den BKA-Beamten aufgefallen sein soll, dass wir Begriffe in unseren Texten benutzen, die auch in den Anschlagserklärungen vorkommen. Und diese Begriffe waren so Begriffe wie Prekarisierung, politischer Bezugsrahmen, drakonisch, politische Praxis, marxistisch-leninistisch, also so ganz gefährliche Begriffe. In meinem konkreten Fall ist Ihnen dann auch noch aufgefallen, dass ich das Wort Gentrification relativ häufig benutze. Das ist ein stadtsoziologischer Fachbegriff, den ich als Stadtsoziologe relativ häufig benutze, weil ich da auch verschiedene Arbeiten zu geschrieben habe. Und sozusagen mit diesem Ausgangsmaterial wurden dann auch gegen uns die umfassenden Überwachungsmöglichkeiten, die so ein 129a-Verfahren, also Erinnerung, es geht da immer um Kampf gegen den Terrorismus, wo der Staat also keine Grenzen kennt, eingesetzt werden konnte. Und wir sehen dann, dass später im Jahr 2007 noch drei weitere Personen damit aufgenommen wurden in das Verfahren. Und ich habe hier mal jetzt versucht, dieses Ermittlungsverfahren, was sich also in diesem unteren Bereich, was im September 2006 angefangen hat, noch ein bisschen ausführlicher darzustellen, um zu zeigen, wie so ein Verlauf von solchen Ermittlungen läuft. Also im September 2006, das hatte ich schon gesagt, wurde das Verfahren gegen vier Personen eingeleitet, denen also vorgeworfen wurde oder wo der Anfangsverdacht darin bestand, dass wir Begriffe benutzen, die auch in den Anschlagserklärungen auftauchen können und man hielt uns aufgrund zum Teil der Zugehörigkeit zu wissenschaftlichen Instituten für so eine Art intellektuelle Hintermänner steht in dem sozusagen Papieren oder in den Akten des Bundeskriminalamtes. Und die Vermutung war, dass wir wahrscheinlich die sind, die die Texte, die Anschlagserklärung immer schreiben. Und deshalb wurden wir da sozusagen sehr intensiv überwacht. Überwacht heißt immer, dass im Prinzip die gesamte Palette an technischen und auch personellen Überwachungsmöglichkeiten da ausgenutzt wird. Also das fängt an bei den Telefonüberwachung der Festnetztelefone, der Mobiltelefone, geht weiter mit Videokameras, die an den Hauseingängen installiert werden, um jederzeit sehen zu können, wer betritt sozusagen ein Haus, wann verlässt man das Haus, mit wem zusammen geht man aus dem Haus oder hinein. Das geht weiter mit GPS-Sendern, also so Peilsendern, die in Privatfahrzeugen angebracht werden, also um den Streckenverlauf von Fahrzeugen beobachten zu können. Wir haben durchgehend in dieser gesamten Verfahrenszeit sogenannte stille SMS auf unsere Mobiltelefone gesendet bekommen. Das heißt, das ist ein Mittel, also auch der Ortung eines Telefons, wo die Polizei dir sozusagen eine Art SMS zusendet, die du aber also gar nicht merkst, dass du die bekommst, aber da durch diese SMS lockt sich dein Telefon in dem nächstgelegenen sozusagen Sendemast ein und dieses Einlocken wiederum, das registriert dann die Behörde, diese stillen SMS losschickt und kann dann immer sehen, wo befindet sich das Mobiltelefon eines Überwachten gerade, und das wird also über Monate hinweg alle Stunde, teilweise sogar alle halbe Stunde sozusagen auf alle unsere Mobiltelefone geschickt. Es gab Versuche von kleinen Lauschangriffen, das heißt also, dass Beamte des BKA in dem Fall versucht haben, mit technischen Geräten Gespräche im, wie heißt es so schön, nicht öffentlichen Raum, das ist das gesprochene Wort, im nicht öffentlichen oder im nicht privaten Raum aufzunehmen. Das heißt also, die versuchen dann, dich auf Spaziergängen zu begleiten oder in Kneipengespräche aufzunehmen oder Veranstaltungen mitzuschneiden und auszuwerten. Und die sogenannten langfristigen Observationen sind auch im Zuge unseres Verfahrens genehmigt worden. Das heißt also, dass dich Beamte dann oder ganze Observationsteams, also es sind richtig viele, die da dran beteiligt sind, sozusagen dich dann über Tage hinweg überall hin begleiten, ohne dass du es merkst, als verdeckte Ermittlungsmaßnahme. Im Zuge dieser sozusagen starken Ermittlungen gegen uns vier Ursprungsbeschuldigte ist, wenn wir die Zeiten uns angucken, dann ist das, also beginnt das im September 2006. Ich war aktiv an der Vorbereitung des, also der Proteste gegen den G8-Gipfel beteiligt, also in der Zeit sozusagen auch auf vielen Treffen und mit vielen Leuten in Kontakt, die sich auch an dieser Mobilisierung beteiligt haben. Und den Beamten ist dann dabei offensichtlich ein Treffen besonders aufgefallen, weil es unter konspirativen Umständen stattgefunden haben soll. Also das heißt, dass da keine Mobiltelefone beim Treffen dabei waren, und die Beamten, die den Observationsbericht geschrieben haben, fanden, die Personen, die sich da getroffen haben, hätten sich mehrmals auffällig umgesehen beim Laufen auf der Straße. Und das führte dazu, dass nachdem so ein Treffen zweimal stattgefunden hat, Florian, also ein weiterer Beschuldigter, in dieses Verfahren mit aufgenommen wurde, gegen den dann sozusagen auch diese sehr umfassenden Überwachungsmaßnahmen mit eingeleitet wurden. Im Mai führten dann die Überwachungsmaßnahmen gegen diese fünfte Person dazu, dass eine sechste Person, Oliver, in das Verfahren aufgenommen wurde. Da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass der ausschlaggebende Punkt für diese weitere Erweiterung des Verfahrens gewesen ist, dass sich Oliver und Florian ausgerechnet am 9. Mai getroffen haben. Der 9. Mai, das ist vielleicht denen, die sich an der G8-Mobilisierung beteiligt haben, noch so im Hinterkopf. Das war der Tag, als diese bundesweiten Razzien gegen G8-Gegner in Berlin, in Hamburg, in Bremen, in verschiedenen Städten in Nord- und Ostdeutschland stattgefunden hatten, wo also 40 Wohnungen insgesamt durchsucht wurden. Darunter waren auch drei Wohnungen, die drei Wohnungen von den Erstbeschuldigten aus diesem allerersten MG-Verfahren. Also die haben da sozusagen die erste direkte Konfrontation mit der Repressionsmaschine erlebt. Und wer sich damals vielleicht auch die Nachrichten angeschaut hat, der hat in der Tagesschau oder bei heute möglicherweise den Sprecher der Bundesanwaltschaft noch in Erinnerung, der gesagt hat, es ging uns heute gar nicht darum, konkrete Straftaten aufzuklären. Wir wollten hier mal in den Busch schießen und gucken, was sich bewegt. Und ganz offensichtlich war das sozusagen eine von den Bewegungen, die Ihnen sehr aufgefallen ist, also weil Sie Florian nämlich an diesem Tag sehr intensiv sozusagen überwacht hatten und dann das Treffen mit Oliver als Anlass genommen haben, den auch noch in das Verfahren aufzunehmen. Dann sind auch gegen den die gesamte Palette von Überwachungsmaßnahmen eingeleitet worden. Und am 31. Juli kam es dann zu einer Festnahme, nämlich von Florian, Oliver und Axel, der offensichtlich ein Bekannter von den beiden ist, die zu dritt dabei beobachtet worden sein sollen, dass sie auf einem Gelände der Firma MAN mehrere Bundeswehrfahrzeuge in Brand stecken wollten mit einem Brandsatz und auf der Rückfahrt dann da von den observierenden Team oder von dem Observationsteam festgenommen wurden. Und am nächsten Morgen fand dann sozusagen in Reaktion auf diese Festnahme Hausdurchsuchung auch bei uns vier Ursprungsbeschuldigten statt, also wo man nochmal sagen muss, so der einzige Kontakt zwischen den drei in Brandenburg Festgenommenen und den vier Ursprungsbeschuldigten waren zwei Treffen zwischen mir und dem Florian, der zu dieser Dreiergruppe gehört. Also das war sozusagen deshalb für uns alle sehr überraschend, dass da eine Festnahme bei mir auch erfolgte und die anderen eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen mussten. Die Reaktion so in den Medien, die waren so die ersten Tage nach dieser Festnahme so relativ typisch in solchen Fällen. Also die haben gesagt, hier erfolgreicher Schlag gegen den Linksextremismus gelungen, Brandstifter geschnappt, waren so die Überschriften, die in den Zeitungen standen. Doch nachdem die Begründung für den Haftbefehl konkret in meinem Fall dann auch bekannt geworden ist, weil da standen dann so lustige Sachen drin, wie dass ich verdächtigt bin, dazu zu gehören und zu einer terroristischen Vereinigung zu gehören, weil ich Zugang zu Bibliotheken habe und als Wissenschaftler deshalb in der Lage bin, unauffällig für die Anschlagserklärung zu recherchieren, wurden dann doch auch einige von den Journalisten und Journalistinnen sozusagen so ein bisschen skeptisch und haben sich sozusagen genauer damit beschäftigt und haben dann relativ schnell gesehen, dass sozusagen dieser scheinbar so klare Schlag gegen eine terroristische Gruppe ziemlich an den Haaren herbeigezogen war. Und innerhalb von wenigen Tagen hatte sich dann sozusagen sowohl in der Öffentlichkeit, also in der medialen Öffentlichkeit, als auch in vielen sozusagen politischen Diskussionen die Stimmung ziemlich schnell verändert. Und es gab eine sehr breite Protestbewegung, zu der Anne aber sozusagen auch noch ausführlicher was sagen würde. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass der Ermittlungsrichter, der zuvor diesen Haftbefehl gegen mich beschlossen hat, nach 3 Wochen mich von der Haft verschont hat. Also das heißt, ich durfte dann aus der Untersuchungshaft wieder raus. Und da gibt es sozusagen die ganz hübsche Geschichte, dass der, ohne darauf angesprochen worden zu sein, im Telefonat mit meiner Anwältin gesagt hat, aber Frau Klemm, denken Sie nicht, dass die vielen Briefe, die ich hier bekommen habe, irgendetwas mit meiner Entscheidung zu tun haben, Ihren Mandanten von der Haft zu verschonen. Und da, also das heißt sozusagen, das hat ihn schon sehr beschäftigt, dass da eine relativ breite sozusagen Solidarisierung und Unterstützungsarbeit angelaufen war. Das war für mich persönlich natürlich erstmal ziemlicher Grund zur Freude, aus einer Untersuchungshaft wieder entlassen zu werden. Allerdings hatte die Bundesanwaltschaft noch am selben Tag eine Beschwerde gegen diese Haftverschonung eingeleitet. Die waren der Meinung, dass da Flucht und Wiederholungsgefahr besteht und Verdunkelungsgefahr, und die haben in ihrer Begründung auch geschrieben, dass sie mich so einschätzen, wenn ich jetzt wieder auf freiem Fuß bin, dann würde ich sofort wieder Anschläge machen oder andere terroristische Vereinigungen gründen. Und also, weil Wiederholungsgefahr einer von den Hauptargumenten ist, wenn es darum geht, eine Haftverschonung nicht zuzulassen. Und die Bundesrichter, der dritte Strafsenat, der dann über diesen Beschwerdeantrag der BAW, also der Bundesanwaltschaft, zu entscheiden hatte, der hat sich unglaublich lange Zeit gelassen. Also der hat 2 Monate dafür gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen, weil die Herren dann erstmal im Urlaub waren und noch in den Ferien und keine Zeit gefunden hatten und sich alles sehr gründlich überlegen wollten. Und das war für mich eine sozusagen sehr unangenehme Zeit, weil ich ja nicht wusste, wie die sich entscheiden. Und wenn die sich für diese Beschwerde entschieden hätten, also wenn die Beschwerde zugelassen worden wäre, dann hätten die mich von der Straße weg oder am nächsten Morgen sozusagen immer wieder gleich zurückgeholt, ohne mich da vorher irgendwie höflich anzuschreiben, sondern die hätten mich dann einfach von der Straße weg verhaftet. Und das heißt, das waren 2 Monate, die ich in so einem Art Zwischenzustand sozusagen durch die Stadt und mein Leben gegangen bin, weil ich sozusagen jeden Morgen immer dachte, okay, jetzt haben sie mich doch nicht abgeholt, aber vielleicht holen sie mich dann morgen ab. Und das war also eine sehr, sehr unangenehme und aufregende Zeit. Und umso schöner war dann das Ergebnis, als wir dann also dieses Urteil oder den Beschluss des dritten Strafsenats sehen konnten, die nicht nur diese Beschwerde gegen die Haftverschonung abgewiesen hatten, sondern gleich auch noch gesagt haben, der ganze Haftbefehl muss aufgehoben werden, weil der sozusagen keine rechtliche Grundlage hat. Es gibt keinen dringenden Tatverdacht. Also man darf verschlüsselte E-Mails schreiben und man darf sogar Bibliotheken benutzen, ohne dass man sozusagen, dass das als Beweis herangeführt werden kann, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und das führte dann dazu, dass der Haftbefehl sozusagen ganz aufgehoben wurde und die öffentliche sozusagen Reflexion davon war auch ziemlich großartig. Also da haben fast alle größeren Blätter auch geschrieben, eine herbe Schlappe für die Bundesanwaltschaft und das sozusagen auch versucht, so ein bisschen politischer einzuordnen. Es gab dann eine zweite wichtige Entscheidung, die die Bundesrichter in Karlsruhe getroffen haben. Das war eine Entscheidung zu dem Antrag einer Haftverschonung für die anderen 3, also die in Brandenburg festgenommen wurden, also für Axel, Oliver und Florian. Und der Kern dieser Haftbeschwerde befasste sich vor allen Dingen damit, ist das, was man der militanten Gruppe vorwirft. Also die Gruppe gibt es wohl seit 2001, die sind überwiegend mit Brandanschlägen gegen oder Farbbeutelanschlägen und Brandanschlägen gegen Fahrzeuge, gegen Behördengebäude, also weiß nicht, Finanzämter oder Arbeitsämter etc., bekannt geworden, haben dazu immer lange Erklärungen geschrieben und die Beschwerde oder der Antrag auf Haftverschonung bezog sich darauf, dass die Bundesrichter doch bitte feststellen sollen, ob sozusagen der Anschlag auf leerstehende Gebäude und Fahrzeuge überhaupt Terrorismus ist. Und wer sich mit dem Paragraphen 129a so ein bisschen auskennt, der weiß, dass der unter der rot-grünen Bundesregierung 2002, 2003 so einer Reform unterzogen wurde und in dieser Reform wurde sozusagen die Definition von dem, was alles als terroristisch gilt, so ein bisschen eingeschränkt und die Bundesrichter haben dann sehr richtig dann festgestellt, also dass das Anzünden von leeren Bundeswehrfahrzeugen weder die Bundesrepublik Deutschland in ihren Grundfesten gefährdet, noch dass diese Maßnahmen oder Aktionen dazu geeignet sind, große Teile der Bevölkerung einzuschüchtern. Also und nämlich das sind die beiden Bestandteile, also das, was der Gesetzgeber als Terrorismus definiert hat, also dass man die Gesellschaft in seinen Grundfesten erschüttert oder eben große Teile der Bevölkerung einschüchtert. Und ist aber laut. Infolge von dieser Entscheidung musste dann auch dieses ganze Verfahren von einem 129a sozusagen auf ein 129, das ist dann nur noch die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung heruntergestuft werden. Das hatte zur Folge, dass auch die 3 anderen dann nach also über 3 Monate Haftzeit oder Untersuchungshaftzeit aus dem Gefängnis entlassen werden konnten und dann sich zumindest jetzt in Freiheit auf den Prozess vorbereiten konnten. In sagen, meinem direkten Umfeld, so unter Freunden und Kollegen, hatte sich sozusagen nach diesen beiden Entscheidungen so ein bisschen die Stimmung breit gemacht, so jetzt ist alles wieder gut. Also wir haben hier also erlebt, dass eine sozusagen Bundesanwaltschaft mit haarsträubenden Argumentationen Verhaftungen und Hausdurchsuchungen durchsetzt und die Bundesrichter, so war so ein bisschen die Stimmung, auch das, was in den Zeitungen stand, die haben jetzt sozusagen diese übereifrige Bundesstaatsanwaltschaft wieder in ihre Grenzen zurückverwiesen. Die haben also die Rechtsstaatlichkeit quasi wiederhergestellt und auch dadurch, dass jetzt niemand mehr in Haft saß, in Untersuchungshaft saß, war sozusagen auch so diese emotionale Spannung, dass da was ganz Schlimmes passiert, gerade so ein bisschen raus. Und wir haben aber relativ schnell dann gemerkt, dass die sozusagen, dass dieses Verfahren mit den Richtersprüchen eben überhaupt nicht beendet ist. Gleich im Januar wurde von allen Beschuldigten, also auch von uns vier Ursprungsbeschuldigten, denen ja bis dahin vor allen Dingen die intellektuelle Mittäterschaft und das Schreiben von Texten vorgeworfen wurde, wurden zu DNA-Proben aufgefordert, also die da dann auch nach verschiedenen Versuchen, das irgendwie mit den Anwälten und einstweiligen Verfügungen etc. zu verhindern, sozusagen abgeben mussten, weil das dringend ist, um die Sicherheit der Bundesrepublik nicht zu gefährden, dass wir alle unsere DNA-Spuren abgeben. Wir haben uns dann auch gefragt, ob man inzwischen schon die Urheberschaft von Texten sozusagen per DNA feststellen kann, aber wie auch immer, jedenfalls also ging das weiter. Es gab dann im April, Mai den Versuch, Zeugen vorzuladen zur Bundesanwaltschaft, die im Fall sozusagen dieses Verfahrens gehört werden sollten, wo auch klar war, das sind jetzt nicht nur Zeuginnen und Zeugen, die den drei in Brandenburg Festgenommenen zugeordnet werden konnten, sondern eben auch bekannte Freunde, Kollegen von uns vier Ursprungsbeschuldigten. Und im September, also jetzt erst kürzlich, wurde die Anklageschrift zugestellt, also für Axel, Oliver und Florian. Das heißt, die haben also in diesem Verfahren von den zunächst sieben Beschuldigten in dem sozusagen allerletzten MG-Verfahren das jetzt nochmal abgetrennt und haben die drei, die sie in Brandenburg festgenommen haben, sozusagen ja, aus dem ganzen Verfahrenskomplex herausgelöst und dort jetzt die Anklage vorgelegt. Und der Prozess hat auch am 25. September dann begonnen und tagt jetzt immer mittwochs und donnerstags im Berliner Kammergericht. Und den dreien wird jetzt, und das ist das, was die Anwälte von ihnen auch für einen Skandal halten, sozusagen nicht nur die Brandstiftung oder versuchte Brandstiftung an den Bundeswehr-LKWs vorgeworfen, sondern auch weiterhin die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, nämlich der militanten Gruppe. Und die Argumentationskette dabei, die sozusagen baut ganz stark auf dem von den Bundesrichtern ja schon zurückgewiesenen Konstrukten aus dem Gesamtverfahren auf. Also da wird immer noch gesagt, so es ist ein Indiz für die drei, dass sich der Florian mit mir getroffen haben soll, weil ich und die anderen ja auch beschuldigt sind. Zum Teil gibt es ganz absurde Verrenkungen, um da die Anklage nach 129 zu formulieren, dass wie gesagt wird, es wäre üblich so, dass die militante Gruppe Bekennerschreiben zu ihren Aktionen schreibt. Das wäre immer so gewesen. Und deshalb ist es ein Beweis, dass die drei es sind, weil diesmal kein Bekennerschreiben geschickt wurde. Und das ist ein Beweis, dass die richtigen gefasst worden sind. Also könnt ihr der Logik folgen? Mir ist es schwer gefallen. Denn, weiß nicht, gibt es Indizien, dass auf einem Computer der drei Fotos gefunden wurden von einer Autowerkstatt, wo die militante Gruppe vor vielen Jahren mal einen Anschlag gemacht hat. Und dann denkt man, oh, das klingt aber wirklich so, als könnten die was damit zu tun haben. Dann steht aber da, die Fotos sind 2 Jahre nach dem Anschlag gemacht worden. Und die Interpretation ist dann, es kann nichts anderes heißen, als dass die MG nochmal an derselben Stelle einen Anschlag machen wollte. Sonst wären ja die Fotos nicht auf dem Computer von dem Beschuldigten. Also so, also der Qualität sind die Indizien. Und weil offensichtlich auch die Bundesanwaltschaft gemerkt hat, dass man sozusagen, weiß nicht, das andere sind dann so diese üblichen Kinkerlitzchen, die es in solchen Verfahren gibt, also dass irgendwie auf einem Kassenbon eines Drogeriemarkts Gefrierbeutel sozusagen nachweislich gekauft wurden und der Zünder, mit dem da vorgeblich hantiert wurde, sozusagen als einen Bestandteil Gefrierbeutel hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, also aus welchen Zwecken auch immer, Gefrierbeutel kauft. Also lasst euch keinen Kassenbon dazu geben. Das macht später verdächtig. So, und also das heißt, also da gibt es so eine Reihe von so halben Indizien, die da zusammengeführt wurden und die dann in der Anklageschrift nochmal aufgewertet wurden durch die Bundesanwaltschaft mit einem sogenannten Behördenzeugnis des Verfassungsschutzes, weil nämlich der Verfassungsschutz inzwischen sagt, wir wissen, dass die drei zur militanten Gruppe gehören. Also das haben sie bei diesen Erstbeschuldigten, von denen ich gesprochen habe, ja auch schon mal gemacht. Dieses Verfahren ist übrigens kurz vor Prozessbeginn dann eingestellt worden, weil man dann nach 7 Jahren Ermittlungen herausgefunden hat, dass es kein überführungsgeeignetes Beweismaterial gibt nach 7 Jahren Überwachung. Und jetzt macht derselbe Verfassungsschutz, der schon bei den dreien immer gesagt hat, wir wissen, dass die es sind, der sagt jetzt wieder, wir wissen diesmal, dass die drei, die da vor Gericht stehen, das sind. Und das würde eine üblicherweise nachrichtenehrliche Quelle berichten, heißt also irgendein Spitzel, unter welchen Umständen diese Quelle an die Informationen gekommen sein will, worauf die sich bezieht. Das kann leider auch im Prozess nicht so ganz richtig geklärt werden, weil ja der Verfassungsschutz seine Quelle auch schützen muss. Da wird also im Laufe dieses Prozesses der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz dann vor Gericht erscheinen und wird sagen, dass seine wichtige Quelle ganz wichtige Informationen herausgefunden hat. Und das heißt also, im Laufe dieses Prozesses wird es ganz wesentlich sozusagen auch darum gehen, diese Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz als Geheimdienst und den Ermittlungsbehörden nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und letztendlich auch zu versuchen, das machen die Anwälte, vor allem im Laufe des Prozesses diesen Vereinigungsvorwurf da vom Tisch zu kriegen, also weil das Strafmaß zwischen einer versuchten Brandstiftung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung sich schon sehr, sehr stark unterscheidet. Also für diese versuchte Brandstiftung, weil die auch nicht erfolgreich war, würden die drei mit irgendeiner Form der Bewährungsstrafe wahrscheinlich aus dem Prozess herausgehen. Und wenn die Bundesanwaltschaft dieses Konstrukt einer Vereinigungskriminalität aufrechterhält, dann werden das sozusagen mehrjährige Haftstrafen werden. Wir haben jetzt vor, jetzt musst du ein bisschen aktiv werden, mal so ein bisschen die Innenansichten. Ich habe jetzt ja so die Chronologie relativ ausführlich erzählt und wir haben zusammen mit Dramaturgen und Schauspielern der Volksbühne, das ist ein großes Theater in Berlin, versucht aus Aktenmaterial mal so ein bisschen zu zeigen, also wie Überwachungsprotokolle funktionieren, wie Telefongespräche aufgeführt werden. Und das also ist, glaube ich, ein ganz gelungenes kleines Hörstück, was wir euch da präsentieren, was sozusagen so die Ermittlerperspektive in solchen Verfahren so versucht, so ein bisschen einzunehmen.
Tritt von außerhalb vor die Haustür und warte dort. 14.15 Uhr, Konopke verlässt mit unbekannter Person das Objekt und begrüßt bzw. umarmt die vor dem Haus wartende Person, in Klammern Oberheinz. 15.10 Uhr, Konopke betritt das Objekt. 14.09 Uhr, Müller verlässt das Objekt. 15.38 Uhr, Oberheinz betritt das Objekt in der Tasche. 15.45 Uhr, Oberheinz verlässt das Objekt. 16.40 Uhr, Oberheinz betritt mit Sachen das Objekt. 16.45 Uhr, Konopke verlässt das Objekt, in Klammern, telefonierend mit Handy. 17.15 Uhr, Konopke betritt das Objekt mit einer vollen Tüte, in Klammern, Kaisers. 20.13 Uhr, Konopke verlässt das Objekt. 21.45 Uhr, Konopke betritt mit Freunden und Kind das Objekt. Ab etwa 22 Uhr tritt die Dunkelheit ein. Die ein- und ausgehenden Personen sind nicht mehr...
Bundeskriminalamt T13, Karl Weidt, Kriminalhauptkommissar. Ermittlungsverfahren gegen erstens Kalle Oberheinz, zweitens Knut Konopke, drittens Alexander Müller, viertens unbekannt. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129 a Strafgesetzbuch unter anderem versuchter Brandanschlag auf das Finanzamt Berlin-Moabit in der Nacht vom 9.05. auf den 10.05.2004. Hier Auswertung, TKÜ-Maßnahmen, SMS auf Handy Konopke. Am 19.05.04 erhielt Konopfer um 10.45 Uhr vom Mobiltelefon des Anschlussinhabers Peter Schiller, Grässlichstraße in Mülheim, aus seinem Mobiltelefon eine SMS mit folgendem Inhalt: Kein gelbes Paket erhalten, warte in brennender Ungeduld, P. Diese Wortwahl der SMS ist in einiger Hinsicht bemerkenswert. Es ist nicht nur die Rede von einem Paket, sondern der Schreiber der SMS, vermutlich P, also Peter Schiller, bezeichnet ausdrücklich die Farbe des Pakets.
Es ist nicht nur die Rede von einem Paket, sondern der Schreiber der SMS, vermutlich P, also Peter Schiller, bezeichnet ausdrücklich die Farbe des Pakets. Zweitens, mehrere derjenigen Brandanschläge, die der Gruppe zugerechnet werden, wurden mit einem Brandsatz verübt, der jeweils in einem gelben Postnormpaket deponiert war. Diese Bauweise entspricht der Bauanleitung für einen Brandsatz als politisches Mittel aus der Militant Nummer 144. Dieser Text wird neben weiteren Schreiben der Gruppe zugerechnet. Bei den Resten des Brandsatzes vom Anschlag auf das Finanzamt Moabit in der Nacht zum 15.05.04 befand sich ebenfalls ein Stück gelber Pappe, vermutlich von einem Postnormpaket. Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Drittens. In diesem Zusammenhang erscheint ebenfalls die Wortkombination in brennender Ungeduld bemerkenswert. Viertens. Konopke erhielt diese SMS am 19.05.04, 10 Tage nach dem Brandanschlag auf das Finanzamt in Berlin-Moabit. Am 20.05.04 antwortete er, vermutlich auf diese SMS, folgendes. Buongiorno, Campagno, Post aus Berlin kommt erst später. Heute fliegen K und K nach Antalya. Saluti, K. Fünftens. Es konnten keine SMS oder Gespräche im Zeitraum ab dem 1.05.04 bis zum 31.05.04 festgestellt werden, in denen Konopke und Schillere weitere Hintergründe einer möglichen Postsendung besprochen haben. Sechstens. Im Allgemeinen pflegen Konopke und Schiller einen offenen Umgang am Telefon bei Gesprächen zu politischen und persönlichen Themen. Siehe TKÜ-Auswertungsberichte. Daher muss ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden Personen angenommen werden. Zehntens. Ergebnis. Ein Zusammenhang zwischen der SMS an den beschuldigten Konopke und dem Brandanschlag auf das Finanzamt kann weder ausgeschlossen noch mit Sicherheit angenommen werden. Das heißt, es kann derzeit nicht festgestellt werden, ob Schiller mit der SMS auf den Brandanschlag anspielt, beziehungsweise ob und von wem er über diesen Anschlag und dessen Hintergründe.
Als Anlage sind Aufzeichnungen zu allen Gesprächen und allen SMS zwischen Schiller und Konopke im Zeitraum zwischen dem 1.05.04 und dem 31.05.04 beigefügt. Anlage, 4 Seiten Gesprächsaufzeichnung.
11.42 Uhr. Konopke betritt das Objekt. 12.40 Uhr, Konopke verlässt das Objekt. Vermerk vom 25.06.2004. Bundeskriminalamt, T13, Kalweit, Kriminalhauptkommissar.
Bei der nachträglichen Auswertung der im Rahmen der Telefonüberwachung aufgezeichneten DFÜ-Verbindungen konnte ein Mail vom 24.05.2004, 19.20 Uhr von knut.konopke@imbiss.de an peter.schiller@bim.de festgestellt werden. Aus der Mail geht unter anderem hervor, dass Konopke bei seinem letzten Besuch in München abreisen musste, bevor er Schiller sein Geburtstagsgeschenk überreichen konnte. Er werde es deshalb mit der gelben Post an seine Arbeitsstelle schicken. Die SMS von Schiller vom 19.05.04 dürfte sich vermutlich auf diesen Sachverhalt beziehen.
Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Müller verlässt das Objekt. Bundeskriminalamt, Dienststelle T13, Tagebuchnummer so und so. Sachbearbeiterverfahren, Felix Krull. Sachbearbeitermaßnahme, Felix Krull. Ereignisliste, laufende Nummer 5184 TKÜ. Beginn 14.25, Ende 14.27, Teilnehmer A, Rufnummer so und so, Teilnehmer B, Rufnummer so und so, Sprecher A, Knut Konopke, Zellenerkennung, Norichweg in Kreuzberg. Sprecher B, Ludwig Lütte, Anschlussinhaber David Trumpf. Verfahrensrelevant und definiert. Vermerkt Ermittlungsverfahren gegen Karl Kalle Oberheinz, Knut Konopka und so weiter, wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung und so weiter. Hier Zitat von Marx in SBS.
Am 3.5.2004 um 11 Uhr meldet sich Konopke telefonisch von seinem Mobiltelefon bei Ludwig auf dem Anschluss von David Trumpf, Vogenstraße 7, 1348 Berlin. Ludwig ist der Sohn des beschuldigten Karl.
Konopke sagt zu Lütte, du brauchst doch irgendwelche Hilfe da mit Marx oder irgendwas. Knut schlägt ihm vor, dass er Lütte etwas zu Marx erzählen werde. Lütte solle seine Unterlagen dazu mitbringen. Sie verabreden sich dazu für den kommenden Sonntag. Dieses Gespräch gewinnt vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass die Autorin auf Seite 2 des SBS zum Brandanschlag auf das Finanzamt in Berlin-Moabit folgendes Zitat aus Die deutsche Ideologie von Marx Engels verwendeten. Die Revolution ist nicht nur nötig, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen, um zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden. Es lässt sich doch keine Aussage dazu treffen, ob dieses Telefongespräch in einem Zusammenhang mit dem Zitat aus dem SBS steht. Derzeit sind folgende Erklärungen zum Hintergrund des Gesprächs denkbar. Erstens, Ludwig benötigte tatsächlich für sein Studium Informationen zu Karl Marx und hat sich deshalb an Knut Konopke gewandt. Ludwig dürfte dann gewusst oder zumindest vermutet haben, dass Konopke ihm wegen guter Sachkenntnis Informationen über Karl Marx geben kann. Zweitens, es könnte sich um eine verklausulierte Anspielung auf das Zitat im SBS handeln. Das würde allerdings bedeuten, dass sowohl Konopke als auch Ludwig diese Anspielung verstehen und somit in die Hintergründe des Anschlags, der 4 Tage später durch die Gruppe verübt wurde, eingeweiht waren. Der Sachverhalt kann augenblicklich nicht abschließend bewertet werden.
Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Bundeskriminalamt, T13, Ermittlungsverfahren gegen Karl Kalle und so weiter. Hier Auswertung von Videobändern. Durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und im Bundeskriminalamt gemäß Anordnung des Generalbundesanwaltes Aktenzeichen so und so, Videobänder so und so, über verschiedene observierte Hauseingänge zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen handelt es sich um Bänder mit folgender Beschriftung. Erstens Body 19.06. bis 24.06.2004. Zweitens Schwertwahl. Drittens
20.06.04. 11.42 Uhr, Konopke betritt das Objekt. 14.10 Uhr, Oberheinz tritt von außerhalb der Haustür. 14.15 Uhr, Konopke verlässt mit unbekannter Person das Objekt und begrüßt bzw. umarmt die vor dem Haus wartende Person, vermutlich Oberheinz. 15.10 Uhr, Konopke betritt das Objekt.
Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Müller verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt. Konopke betritt das Objekt. Konopke verlässt das Objekt mit einer Konopke betritt das
Objekt. Also da habt ihr so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, so lesen sich ungefähr die Akten, die man da erhält, die sozusagen wohl häufigste Formulierung in solchen Akten ist, dass irgendetwas nicht ausgeschlossen werden kann. Also das kam jetzt auch in dem Hörspiel ganz gut dahin. Und immer wenn irgendwas nicht ausgeschlossen ist, dann rechtfertigt das also die sozusagen weiteren Ermittlungen. Wir haben da also so eine Art Eskalation der Überwachung sozusagen auch in unseren eigenen Fällen erlebt. Also so Überwachungsbeschlüsse werden in der Regel für 3 Monate genehmigt und müssen dann sozusagen dem Ermittlungsrichter wieder vorgelegt werden, wenn da weiter überwacht werden soll. Und in der Regel waren sozusagen die Begründungen sozusagen immer identisch. Also es ging immer um diesen Ausgangsverdacht, der da besteht. Und dann wurde gesagt, durch die bisherigen Ermittlungsansätze konnten keine weiteren Hinweise erlangt werden. Und das führt dann nicht dazu, dass Ermittlungen eingestellt werden oder aufgehört werden, sondern das führt dazu, dass die ausgewertet werden, weil ganz klar ist, Die Verdächtigen verfügen offensichtlich über so geheime Kommunikationswege, dass wir jetzt auch noch die Telefone von ihren Freunden, Mitarbeitern, Kollegen, Eltern etc. mit überwachen müssen. Und wenn das auch nicht reicht, dann muss sozusagen immer eine neue Stufe der Überwachung eingeführt werden können, weil mit den bisherigen Mitteln sozusagen so wenig Informationen erreicht wurden. Und in dem Fall dieser sozusagen des allerersten MG-Verfahrens wurde dieses Spiel also fast 8 Jahre lang sozusagen durchgeführt, dass es also so Kettengenehmigung für die Überwachungsmaßnahmen gegeben hat. Wir haben versucht dann auf Grundlage so von dem Haftbefehl und den ersten Erkenntnissen aus den Akten so ein bisschen zu versuchen, das Konstrukt, mit dem wir da konfrontiert waren, sozusagen herauszuarbeiten. Und das besteht letztendlich aus drei Säulen, wenn man so will. Und die eine Säule, die kann man so als so eine Kontaktschuld sozusagen zusammenfassen und sehen. Und das ist was es in fast allen 129a-Verfahren auf diese oder ähnliche Weise gibt. Und als Kontaktschuld bezeichnen wir sozusagen einerseits alle sozusagen zirkulären Logiken in den Ermittlungsakten, also das hatte ich gesagt, sozusagen wir vier Ursprungsbeschuldigten in einem Freundeskreis sind, die sich seit vielen, vielen Jahren kennen und zusammengearbeitet, gewohnt, in politischen Projekten aktiv gewesen sind, in verschiedenen Konstellationen. Und wenn man die Akten liest, dann klingt das so, als ob jedes Telefonat, jedes Treffen, was in diesem Freundeskreis stattfindet, also quasi so eine Art Generalversammlung einer Mafia Organisation ist. Also immer, wenn wir miteinander telefoniert haben oder uns getroffen haben, gibt es sozusagen in den Akten dann Vermerke, die Beschuldigten haben Kontakt zueinander. Natürlich haben wir Kontakt zueinander, weil wir befreundet sind. So. Und das heißt also, es ist so die erste Form der Kontaktschuld. Eine zweite Form der Kontaktschuld funktioniert über eine Einbindung in eine linke Szene. Also dass die dann geguckt haben, wer sind wir eigentlich, oder wir vermuten eigentlich, dass das was ist, was sie schon vorher wussten, sonst hätten sie uns gar nicht so ins Visier bekommen, und dann feststellen, na, die sind ja alle in linken, linksradikalen Zusammenhängen aktiv, seit Jahren machen die Veranstaltungen zu bestimmten Themen, haben sich an bestimmten Mobilisierungen beteiligt, also haben Kontakte in die linke Szene. Das ist sozusagen so ein zweites Element, was sich immer wieder so als so eine Bestätigung für die eigenen Verdachtslogiken durchzieht. Und eine sozusagen dritte Form der Kontaktschuld, die sozusagen dann in unserem konkreten Fall von Belang war, dass wir uns aktiv an den, also BKA-Originalton, linksextremistischen Mobilisierungen, wie etwa gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm, beteiligt haben. Kontaktschuld funktioniert aber sozusagen auch in der Logik des Verfahrens selber. Also wenn ich euch die sozusagen Chronologie des Verfahrens beschrieben habe, dass es sozusagen immer, wenn es Kontakt von Leuten zu uns Beschuldigten gab, offensichtlich Überprüfungen durch das BKA gegeben hat, nach denen die dann entschieden haben, also ist das jetzt jemand, den wir mit in das Verfahren reinnehmen, also so wie sozusagen Florian nach einem Kontakt mit mir in das Verfahren gekommen ist, Oliver dann nach dem Kontakt mit Florian immer aufgenommen wird. Und zweite durchgehender Ermittlungsansatz ist das, was man so als konspirative Verhaltensweisen in den Akten liest. Und als konspirativ bezeichnet sozusagen das Bundeskriminalamt alles, was dazu geeignet ist, sich Überwachungsmaßnahmen oder ihren Überwachungsmaßnahmen zu entziehen. Und die Logik dabei ist ziemlich bestechend, weil die nämlich sagen, also warum versucht sich jemand einer Überwachung zu entziehen? Weil er Straftaten plant. Also andere Gründe gibt es ja gar nicht. Und deshalb, also das ist sozusagen die Logik, die dahinter liegt. Und wenn man jetzt guckt, was wird als konspiratives Verhalten beschrieben, dann fängt das an mit unbestimmten Telefonverabredungen. Also das ist in den Akten, und das ist sozusagen unisono in fast allen 129a-Verfahren angewendet worden. Die Beschuldigten verabreden sich konspirativ, weil ein Telefon festgestellt wurde. Die haben gesagt, treffen wir uns morgen Abend wie immer in der Kneipe. Kommentar, die Beschuldigten haben Kontakt zueinander aufgenommen und sich konspirativ verabredet, weil sie weder gesagt haben, wann sie sich genau treffen, noch wo sie sich genau treffen, noch haben sie über das Thema oder die Agenda des Treffens offen kommuniziert. Kann eigentlich nur heißen, dass sich unter dem Stichwort Kneipe um ein konspirativ ausgemachtes Treffpunkt zur Planung von Straftaten handelt. Das ist konspirativ. Dann gibt es hochkonspirative Verhaltensweisen, die finden zum Beispiel statt, wenn Personen ihr Handy ausschalten, wenn sie sich treffen oder wenn sie zu Veranstaltungen gehen oder bewusst oder unbewusst Handys zu Hause liegen lassen, wenn man irgendwo hingeht, weil das, so schreibt das BKA, ist eine typische Verhaltensweise von Linksextremen, um sich vor der Überwachung zu schützen. Wir haben uns jetzt so im Nachhinein relativ viel so mit den Sicherheitsgesetzen und dem Umgang damit beschäftigt. Bin dann, weiß nicht, auch auf Seiten des Bundesdatenschutzbeauftragten gelangt, also der auch schreibt, also wenn man nicht abgehört werden soll, dann soll man sein Handy lieber zu Hause lassen. Wir haben so Dienstanweisungen der mittleren und höheren Führungsebene bei Siemens gefunden, die sagen, wenn ihr Bereichstreffen habt, die Handys dürfen nicht mit in den Raum. Also das heißt also, dass sich also an so einer Praxis schon relativ deutlich macht, ist natürlich gar keine typisch linksextreme Verhaltensweise, also sein Handy zu Hause zu lassen, sondern eine relativ normale Verhaltensweise von allen, die nicht wollen, dass man sozusagen über die Telefone, Mobiltelefone abgehört wird. Das ist hochkonspirativ, also so ein Treffen ohne Mobiltelefon. Und dann gibt es einen Bereich, der als außergewöhnlich hochkonspirativ in den Akten bezeichnet ist. Also die haben auch so Steigerungsformen linguistischer Art da drin. Und das sind eigentlich alles Sachen, die damit zusammenhängen, wenn du versuchst, im Internet sozusagen dich vor Überwachungsmaßnahmen zu schützen. Also etwa ist es außergewöhnlich hochkonspirativ, wenn man E-Mail-Adressen benutzt, die nicht auf den eigenen Namen angemeldet sind oder wo aus dem Namen der E-Mail-Adresse sozusagen deine Identität nicht sofort hervorzugehen scheint, oder das Benutzen von Internetcafés, das Verschlüsseln von E-Mails wird als außergewöhnlich hochkonspirativ bezeichnet. Und weil die Treffen mit dem Florian sozusagen also über so eine außergewöhnlich hochkonspirative Internetkommunikation ausgemacht wurde, war es sozusagen auch ausgemacht, dass das offensichtlich ein ganz besonders hochkonspiratives Treffen ist und deshalb da die Erweiterung des Verfahrens eine Folge war. Eine Besonderheit in unserem Verfahren war sicher der Ermittlungsansatz, den wir so als kritische Wissenschaften zusammengefasst haben. Das hatte ich gesagt, dass also von den 4 Ursprungsbeschuldigten, ich wollte das noch vorlesen, aber ihr könnt auch jetzt schon lachen, aber dass da gesagt wurde, wir hätten sozusagen also einerseits die intellektuellen Fähigkeiten, die vergleichsweise anspruchsvollen Texte zu schreiben. Und da muss jetzt dazu gesagt werden, dass also die Texte, die da gemeint sind, sind diese Anschlagserklärung der militanten Gruppe, die vergleichsweise anspruchsvoll sein soll. Und das mit den intellektuellen Fähigkeiten, also das galt dann uns, wo wir gesagt haben, so, das ist ganz hübsch. Also das, weiß nicht, haben unsere Doktorväter in der Regel nicht so gesehen, wenn sie ihre Gutachten geschrieben haben. Aber eben beim Bundeskriminalamt hat man da auch andere Einschätzungen offensichtlich. Dann die besagten Bibliotheken tauchten in dem Haftbefehl auf. Also das sind Zitate aus dem Haftbefehl. Das ist jetzt sozusagen nicht irgendeine Fußnote, die dabei ist, sondern ist ein zentraler Bestandteil in diesem ganzen Konstrukt, die eben so eine intellektuelle Täterschaft oder Hintermänner-Idee aufgebaut haben. Also die haben auch nur Männer in diesem Verfahren verfolgt. Also deshalb kann man da auch Hintermänner sagen. Dass dort gesagt wurde, wir hätten als Wissenschaftler eben die Fähigkeit, irgendwie unauffällig in Bibliotheken zu recherchieren, um diese Anschlagserklärung zu beschreiben. Und aus all diesen Gründen, also da wurden noch so ein paar andere Fähigkeiten genannt, die wir haben, also dass wir komplexe Texte schreiben können zum Beispiel, haben sie irgendwie festgestellt. Da wird dann geschlussfolgert, dass nicht ausgeschlossen ist, dass wir an der Erstellung von diesen Anschlagserklärungen beteiligt sind. Also und das heißt, also bei wem will man denn ausschließen, also dass er in der Lage ist, einen Text zu schreiben? So. Und das ist aber sozusagen die Logik, die uns da sehr direkt zum Verhängnis geworden ist und die auch sehr, sehr deutlich macht, dass eine 129a-Ermittlung mit einem sozusagen mit einer sehr, sehr starken sozusagen Verdächtigungsdynamik von vornherein arbeitet. Also da geht es sozusagen in der Regel nicht darum, um eine konkrete Straftat aufzuklären und rauszufinden, wie es wirklich ist, sondern das Verdachtsmoment ist sozusagen der Ausgangspunkt von solchen Ermittlungen, die immer, immer weiter getrieben werden. Und wir haben das auch in diesem Hörspiel ja gehört, dass in den Ermittlungen, es gibt sozusagen gar nichts Unverdächtiges mehr. Ja, also wenn der Lütte mit dem Knut telefoniert, also selbst wenn der Lütte diese Marx Kenntnisse wirklich für seine Hausarbeit braucht, dann bleibt immer noch das Verdachtsmoment übrig, dass der Knut schon über Marx gut Bescheid wissen muss, wenn er ihm das anbietet. Also dann kann mindestens Knut Konopke sozusagen verdächtigt werden, da in den Anschlusserklärungen mitgemacht zu haben. Und das sind so Logiken, die uns an ganz, ganz vielen Stellen in den Akten noch immer wieder aufgetaucht, also sozusagen entgegengesprungen sind, dass du siehst, so, also was du machst, ist entweder verdächtig, weil du es machst, und wenn du irgendwas nicht machst, dann ist es auch verdächtig, weil du dich, obwohl du sonst immer ein gutes Verhältnis und ein offenes Verhältnis mit jemandem am Telefon hast, bestimmte Themen werden ausgespart. Kann ja eigentlich nur heißen, dass das Themen sind, zu denen man Anschläge plant, wenn man am Telefon nicht darüber spricht. Also das ist so eine Verdachtslogik, die da sozusagen sehr stark zum Tragen kommt und die auch in diesen sozusagen Konstrukten, die ich da vorgestellt habe, oder diese Säulen des Konstruktes sehr deutlich werden. Und die haben, so ist jedenfalls unsere Einschätzung, auch nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass es diese relativ große Empörung zu diesem Verfahren gibt. Also weil, wenn man das liest und so, wir waren jetzt hier alle in der Lage, auch darüber zu lachen, obwohl sozusagen das ja eine relativ ernsthafte Geschichte ist. Also wir haben also diese drei Punkte und vor allen Dingen dieses Kriterium kritische Wissenschaften, das haben wir auch in der Öffentlichkeitsarbeit unsere Anwälte in den Interviews relativ früh sozusagen auch versucht zu skandalisieren und offenzulegen. Und die Frau Generalbundesanwalt hat in einem Interview nach meiner Haftverschonung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in einem Interview gesagt, das ist hier ein völliges Missverständnis und das ist irgendwie fiese Propaganda von den Anwälten und den Beschuldigten, dass wir hier Wissenschaftler verfolgen und natürlich würde kein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof jemanden wegen seiner wissenschaftlichen Arbeit verfolgen oder einsperren. Und wir haben dann später in den Akten ein sogenanntes Raster gefunden, also so eine Art Personenprofil, mit dem das BKA die beschuldigten Terroristen oder die potenziellen Terroristen der militanten Gruppe sucht. Und das sind die sozusagen fünf Punkte oder Kriterien, nach denen die da suchen. Und das heißt, also einerseits sind das so relativ allgemeine Punkte, also dass es heißt, da soll man enge soziale Bindung innerhalb der Gruppe haben, also sich vielleicht regelmäßig treffen oder sogar Freunde haben, politisch organisiert zu sein, also wo fängt das an, wo hört das auf. Dann kommt schon dieser eine Punkt, der bei uns auch in den Ermittlungsakten sozusagen eine Rolle spielt, dass man über außergewöhnliches politisches und historisches Wissen verfügen soll. Und dann Punkt 3, die Fähigkeit, wissenschaftlich analytisch zu arbeiten, komplexe Texte zu erstellen. Wenn man so ein Raster liest, dann wundert man sich natürlich gar nicht, dass die an den Universitäten geguckt haben, ob sie da jemanden finden, der die Texte der militanten Gruppe stellt. Und das war für uns schon ein relativ deutlicher Kontrast auch zu dem, was die Frau Generalbundesanwalt in der Öffentlichkeit gesagt hat. Dann soll man Zugriffsmöglichkeiten auf umfangreiche politische Literatur und Tagespresse haben. Das waren in unserem Fall die Bibliotheken, die an unseren Instituten angegliedert sind. Die könnten aber rein theoretisch auch ein Kiosk am Bahnhof, wo man jeden Tag zur Arbeit vorbeikommen sein. Die könnten ein Infoladen sein, der gut bestückt ist. Also das heißt, in diesem Raster sind Kriterien angelegt, die schon ganz deutlich darauf verweisen, es geht nicht darum, besonders spezifisch nach einer kleinen Gruppe von Menschen zu suchen, sondern es geht um Kriterien, mit denen man letztendlich, also wahrscheinlich den größten Teil hier aus dem Raum auch in so ein potenzielles Raster, es ist nicht ausgeschlossen, mit einbeziehen könnte. Das wird dann durch diesen fünften Punkt sozusagen auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass keine polizeilichen Kenntnisse bisher gegen die Person vorliegen sollen. Also da kann jetzt jeder froh sein, der schon mal einen Strafbefehl hatte, weil er auf irgendeiner Demonstration Unsinn gebaut hat oder fälschlicherweise da festgenommen wurde. Und wir haben das immer so ein bisschen knackig zusammengefasst, also gesucht wird, gebildet, unauffällig und irgendwie links. Wichtig war noch, dass man nicht klassisch autonom und nicht klassisch anti-Imp organisiert sein soll. Also ich weiß nicht, wer sich mit sozusagen der Strömungsgeschichte der radikalen Linken in Deutschland noch so ein bisschen auskennt. Also das sind zwei Strömungen, die es in den 80er Jahren wohl mal gegeben haben soll, die aber in der aktuellen politischen Kultur und Organisierung eine relativ untergeordnete Rolle spielen. Also es gibt, glaube ich, nur noch wenige, die sich traditionell antiimperialistisch oder autonom bezeichnen und nicht in diesem weiten Feld drumherum und dazwischen sich ansiedeln lassen. Und wir haben dann auch irgendwie kurzzeitig überlegt, ob wir irgendwas tun können, um jetzt nicht mehr so auffällig zu wirken, und fanden dann aber irgendwie ungebildet und polizeilich auffällig und nicht mehr links zu sein, ist dann auch keine richtige Alternative, und deshalb machen wir jetzt lieber so eine Veranstaltung wie diese, um uns so auffällig zu bewegen, dass wir schon fast wieder unauffällig werden.